Könnt ihr mich? Ja, funktioniert. Okay. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Heinrich, bin verheiratet mit der Petra, habe zwei Kinder. Eins ist jetzt heute mit, die Sarah. Danke, danke. Im CZM sind wir schon seit längerem oder haben hier früh angefangen. Mit Christopher zum Beispiel verbindet mich die Zeit hier oben im Kinderraum, wo wir in einem wunderbaren Umfeld die Predigt verfolgt haben. Der Geruch wird mich nie mehr verlassen. Das ist der Geruch nach Alete und benutzten Windeln. Leicht süßlich, aber es ging ums Wort Gottes. Und nur die Gemeinschaft, Christopher. Das waren Zeiten. Das letzte Mal, wie ich hier heroben stand, ist ebenso lange her. Da war gerade die Wahl der sieben Ältesten. Da haben sie einen gesucht, der das moderiert, und ich stand im Weg rum und sagte, du machst das jetzt. So, das waren Zeiten, Franz, gell? Da war was los in der Gemeinde. Aber Gott ist treu und gut und geht den Weg mit dieser Gemeinde. Damals war so die Sicht, nun, wie wird es weitergehen? Wie wir jetzt vor 2-3 Jahren hier wieder angekommen sind, stand die Frage wieder oder immer noch im Raum. Und dachte ich mir, hoppala, was ist da nun los? Leitungswechsel und so weiter und so fort. Aber wenn man genau hinschaut, es ist Wachstum. Gell? Wenn man heute das CZM anschaut, mehrstöckiger, mehr zeitlicher, stündlicher Gottesdienst am Sonntag. Das würde ich sagen, ist Wachstum. Gell? Gott entzündet den glimmenden Docht und biegt das geknickte Rohr wieder hin, auf das alles viel Frucht bringt. So treu ist unser Gott. Gott ist gut. Das kann man wohl so sagen. Ja, manchmal erscheint es uns nicht so und meinten, es müsste jetzt mal. Und Gott, geh mal ein bisschen zur Seite, lass uns mal machen, weil wir haben da einen Plan und den segnest du bitte und dann geht das gut voran und dann wirst du staunen, wie toll wir das machen. Solche Dinge begleiten mich in meinem Leben. Ich bin immer einer, der anschieben wollte, machen wollte und dann feststellen wollte, hoppala, so goes it not, hat er nochmal gesagt. Also da tue ich mich schwer, das wirklich so zu machen, wie es er wirklich will, und stellte fest, ich kann es eigentlich gar nicht. Wie die Maria Brehm mal sagte, ich bin's nicht, ich hab's nicht und ich kann's nicht. Und ich bin eine große Null, und je größer die Null in mir drin ist, desto mehr hat er Raum, mich auszufüllen. Ja, das hat ein bisschen gebraucht, über 30 Jahre, bis ich das ein bisschen gecheckt habe. Hintergrund, geboren oder aufgewachsen in der Nähe hier von München, Pullach im Isartal, da liegen meine biologischen Wurzeln. Meine geistlichen Wurzeln liegen bei Campus für Christus in Regensburg. Ich bin den Brüdern und Schwestern bei Campus so dankbar, dass sie letztendlich sich die Mühe gemacht haben, dorthin zu gehen in die Oberpfalz und sagen, da gibt's Menschen, die Jesus brauchen. Ich war immer der Meinung, passt schon, ich brauche das nicht, es ist bestimmt für andere. Bis mich halt der Herr wirklich da abgeholt hat, wo ich wirklich war. Und ich musste feststellen, es fühlte sich so an, vielleicht kennt ihr das, ich bin am Land groß geworden, wenn so eine kleine Katze ins Wasser fällt und die am Schopfe, also am Knack, rausgezogen wird und die so triefend nass dasteht, die ist fertig mit der Welt. Gell? Wasser und Katzen, das verträgt sich nicht. Und so habe ich mich damals gefühlt. Gestrandet, gerettet, rausgezogen, und der Herr war so gnädig, dass er mich auf eine warme Ofenbank gelegt hat und mir erstmal wohlgetan hat. Und das ist das Tolle, das zeichnet ihn aus. Gell? Er liebt uns von Anfang an. Seine Liebe in uns, die wir nicht erzeugen können, die wir nicht machen können, ist einfach viel größer als das, was uns ausmacht. Und da bin ich ihm so dankbar dafür, dass er nicht nachlässt, uns nachzugehen, uns zu begleiten und mit uns unterwegs zu sein. Und oftmals will ich dann voran, voraus, voraus, ne? Und stell dann fest, es heißt ja nicht Jesu Vorausspringer, sondern Jesu Nachfolger. Und dann merke ich schon, oh, oh, okay, gut. Aber er schafft auch mir Raum, in dieser Nachfolge aktiv zu sein, Dinge auszuprobieren, mich selbst und ihn besser kennenzulernen. Und das will ich heute mit euch ein bisschen teilen. Und wenn man so ein bisschen reinschaut in die Christenheit, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, wir kommen ja aus einem gewissen Wellness-Status. Also die letzten 30 Jahre waren schon chillig, wie die Jugend heute so sagen würde. Also es war schon nett, kann man schon sagen. Wir haben es schon gut gehabt und es ist schon recht, wenn es so weitergehen würde. Irgendwie stellen wir aber fest, hoppala, das Ganze, irgendjemand baut gerade das Bühnenbild um, scheint mir. Ja, er zieht so manchen Strohhalm aus dem Adlerhorst raus und irgendwie wird das Nest ungemütlich. Man kriegt kalte Füße, der Wind braust ein bisschen und manchmal regnet es auch beim Dachrein, der gesagt, hey, wo ist jetzt das, was so kuschelig ist? Die warme Ofenbank irgendwie, ich weiß, sie gibt's noch, aber anscheinend sitze ich in einem Adlerhorst, der letztendlich recht zugig geworden ist. Naja gut, warum machen Adler das so? Also die Eltern machen das extra, damit die Küken flügge werden. Also das ist ein ganz gesunder, guter Prozess zunächst, dass sie erstmal das ganz kleine Federkleid rausschmeißen, dann die kleinen Ästel rausschmeißen und dann irgendwann steht da nur so ein Rumpfgerüst von Nest am Felsabgrund und irgendwann packen sie den kleinen Adler, setzen ihn auf den Rand und sagen, erklären ihm, wie es fliegen geht und da kriegt er Vorlesung über Aerodynamik und Massen und weiß nicht was alles und Fluggeschwindigkeit und dann erklären sie ihm, wie man Flugbahnen berechnet. Nee, machen die alles nicht. Also die pfeifen auf diese ganze Theorie, die geben ihm einen kleinen Stups und dann fliegt er. Nee, er fliegt nicht, er fällt erstmal und merkt erst einmal, was das jetzt ist. Und die Maria Prien meinte auf einmal, das ist das Gefühl des Glaubens, der freie Fall. Gell? Da musst du mal gucken gehen, was dich da dann noch trägt. Da bist du beschäftigt damit, dass du letztendlich irgendwo mit dir zurechtkommst, sagst, hoppala, was passiert da jetzt? Keine Referenz mehr zum Festhalten, keiner mehr da, der dich irgendwie pampert, coacht, mit Alete oder Milch versorgt. Jetzt bist du dran. Und es geht abwärts. Bis diese Adlerküken checken, Moment einmal, irgendwas ist ganz tief in mir drin, ich kann meine Flügel ausbreiten. Und dann merken die auf einmal, da trägt was. Und ich denke, das hat Gott in uns angelegt und das will er pflegen und weiterentwickeln. Das, das er uns angelegt hat, in mir bist du geborgen, ich trage dich, du lebst auf Adlerschwingen, mein Wort, mein Geist, meine Gegenwart, sie halten dich. Und die Adlereltern, die sind auch keine Rabeneltern, Gott sei Dank, sondern Adlereltern. Was machen die, wenn sie sehen, dass der kleine oder die kleine Adlerin das nicht so ganz packt, die Kurve nicht kriegt und unten der Boden immer näher kommt? Sie gehen im Tiefflug, Sturzflug nebenbei, fliegen unter das kleine Adlerküken, nehmen es auf die Schulter und tragen es wieder hoch. So schauen die ersten Flugstunden für Adlerküken aus. Also ich weiß nicht, wie eure Flugstunden ausschauen. Es ist sportlich, würde ich mal sagen. Ne? Aber es ist Realität, gell? Und das ist natürlich anders, als wie wir es bisher gewöhnt haben. Schauen wir unsere finanzielle Versorgung an, unsere Arbeitsversorgung, unsere Beziehungen, die Dinge, die in unserer Umgebung ablaufen, dort, wo wir wohnen, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt, in unserer Arbeit. Also da geht es mir oft so, dass ich sage, das riecht jetzt nach freiem Fall und meistens falle ich und merke gar nicht, dass mich einer gestupst hat. Und es bleibt mir nur noch übrig zu sagen, Herr, wo bist du? Was sagt dann Gott? Ich meine, die Frage stellen wir uns ja oft. Wenn wir irgendwas erleben, wandern durchs tiefe Tal, Gott, wo bist du? Und was sagt Gott jeden Tag? Ich bin bei dir. Eine Handbreit entfernt, ich trage dich, ich stütze dich. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Fürchte dich nicht, ich bin da. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Ja, aber es ist dunkel. Ja, aber es windet. Ja, aber freier Fall, da vorne kommt die Aufschlagstelle. Habe keine Furcht, ich trage dich. Du bist mir wertvoll, unendlich geliebt. Schau auf mich. In meiner ersten Zeit in der Gemeinde in Regensburg war ein netter älterer Bruder da und ich habe ihm mein Leid geklagt und dachte mir, ja, jetzt bekomme ich ganz tolle, erfahrene, weise Ratschläge, was ich jetzt so alles machen muss. Da sagt der Christian, konnte jetzt auch nicht helfen. Habe ich natürlich geschaut. Sagt er, weißt du, was ich immer mache, wenn ich in solchen Situationen bin? Ich schaue aufs Kreuz. Was immer passiert, schau aufs Kreuz. Suche Jesus. Er ist für dich da. Er ist der, der dich liebt. Für dich alleine ist er ans Kreuz gegangen. Nicht für den Nachbarn, nicht für irgendjemand, in dem Falle für dich. Er hat dich im Auge, er trägt dich, er liebt dich, er ist dir zugewandt und egal was kommt, er ist da. Schau du auf ihn. Gottes Liebe in unseren Herzen. Manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir das gar nicht mehr so wirklich sehen. Vielleicht guckst du diverse Videos in diesem, wie heißt das, Brett da, wo man wischen kann. Okay, ich bin noch aus der analogen Welt. Ich bin auch noch mit Wählscheibentelefon aufgewachsen. Und Liebesbriefe haben wir noch von Hand auf Papier geschrieben und Herz ist dazu gemalt. Heute kannst du es alles anklicken. Okay. Wenn wir jetzt Gottes Liebe anschauen, dann denkt man sich, naja, vielleicht ist ja Gott so wie diejenigen, die ich erlebt habe in meinem Leben, was Liebe und Zuwendung angeht. Da kann vielleicht jeder ein Lied in der eigenen Tonart singen. Bei mir war es recht sparsam, sage ich jetzt mal, dass ich gesagt habe, okay, ist wohl so. Wenn ich auf das schaue, dann weiß ich nicht so recht, wenn Gott genauso ist, ob ich da damit zu tun haben möchte. Ich durfte dann entdecken, dass Gott, Gott sei Dank, ganz anders ist. Es ist für ihn kein Deal, es ist für ihn keine angeklebte Eigenschaft, dass er liebevoll ist, dass er nett mit mir umgeht, dass er mir zugewandt ist und wenn es alles passt, geht er wieder, sondern es ist sein Wesen, es ist seine Persönlichkeit. Er ist die Liebe schlechthin, er ist unwandelbar und darauf ist 100.000-fach Verlass. Und letztendlich kann er nicht anders, als Liebe zu sein und das an uns weiterzugeben, weil es er selbst ist, er ist die Liebe. Und diese Liebe von ihm wendet sich uns zu und ist Montag bis Freitag 20 Milligramm, Samstag lassen wir aus, Sonntag kommt der E-Gottesdienst, da hast du die Geschwister. Nein, sie ist überfließend. Überfließend in allen Phasen unseres Lebens. Es vergeht keine Mikrosekunde, wo er uns nicht liebt. Wenn du dich morgens schwer tust beim Aufstehen, sagst, oh Bagge, wir sind ja im knackigen Alter, ne? Denkst du, ohne Schmerzen aufgestanden, ist schon mal was? Gott ist da? Ja, nein. Natürlich ist er da. Und er freut sich auf das. Er steht neben dir, sagt, ui, jetzt blinzelt sie. Gleich wacht sie auf. Jetzt geht's los. Ja, sie ist da. Hurra, endlich, Gott sei Dank. Ja. Das ist ein vertrauter Umgang. Kein abstrakter Umgang mit dem, dass Gott liebt. Es ist praktisch erlebbar, erfahrbar. Die Frage ist, nehmen wir seine Liebe an? Vergleichen wir ihn mit unseren Eltern, mit den Menschen, die uns weniger gut gesonnen waren in ihrer Zuwendung und sagen, naja, das ist wohl so. Nein, es ist nicht so. Gott ist der, der dich mit Haut und Haar liebt, ohne Unterlass. Wie lange? Immer, alle Tage deines Lebens bis in Ewigkeit. Und das ist nicht, weil es wir als Menschen so gerne erfunden haben, sondern weil es er von sich aus sagt. Er sagt, das ist die Garantie, die ich dir gebe. Denn letztendlich können auch wir nicht anders. Wir brauchen das. Wie viele Menschen sausen durch diese Welt und suchen Annahme, Liebe, Zuwendung, weil der innere Tank ihres Herzens letztendlich korrumpiert ist, Lecks hat, verbeult ist und so weiter. Und Gott will das in Ordnung bringen. Gott will der sein, der diese Herzen ausfüllt. Warum? Weil es er gemacht hat. Er ist der, der uns gemacht hat. Er der Schöpfer, wir die Kinder, die Geschöpfe. Er füllt unsere Herzen aus. Da kannst du 1000 Friends haben und x Likes. Ich weiß nicht, wie das Herz ausfüllt. Da kannst du verheiratet sein mit den besten Menschen der Welt. Du bemühst dich, du machst, du willst auch dort Gottes Liebe weitergeben. Aber ich habe so den Verdacht nach 32 Jahre Ehe. Gott sagt, es ist schon in Ordnung, dass du das machst. Dafür bist du da, dafür bist du geschaffen. Aber der Teil in deinem Herzen, der dich völlig ausfüllt, ist für mich. In der Hinwendung zu anderen Menschen, ob Christen oder Nicht-Christen, ob nette Geschwister oder nicht so nette Geschwister, reserviert sich Gott immer noch seinen Raum, dass er uns begegnet. Das merkt man natürlich erst dann, wenn unser Gegenüber nicht mehr das tut, was wir erwarten. Gell, Sieglinde? Irgendwann stehst du da und denkst dir, hey, du hast mir doch mal was versprochen. Aber ich hatte doch die und die Erwartung an unser Miteinander. Und genauso geht's vielleicht dem einen oder anderen auch mit Geschwistern. Nicht selten gehen wir in die Gemeinde, ich rede jetzt von mir, und hoffen, dass dort diese Löcher ausgefüllt werden. Und dann kommen wir mit Erwartungshaltungen an und sagen, ja, die haben es jetzt auch nicht so drauf, wie ich gedacht habe. Irgendwann lernt man den einen oder anderen kennen und denkt sich, obala, ich dachte, die sind jetzt alle heilig. Ja. Bis einer mal gesagt hat, ja, bei uns, da bist du in der besten Gesellschaft. Schau, unsere Glaubenshelden, wird auch einer, unsere Glaubenshelden, wie der Abraham zum Beispiel, der hat eine riesen Berufung gehabt, der ist mit seinem ganzen Tross aus Ur ausgezogen in ein Land, wohin er nicht wusste, also er hat voll auf Gott vertraut. Und so ein Mann Gottes, was macht er bei der erstbesten Gelegenheit? Wie ein König auf ihn zukommt und auf seine Frau spechtelt, hat er die Hosen voll und verscherbelt seine Frau. Nur damit er mit meinem eigenen Hemd davon kommt. Ein Glaubensheld. Was hat der Mose gemacht? Hat einen eigenen Mitarbeiter umgebracht. Und so kann sie durchgucken. Was hat der Jakob gemacht? Der hat sich das Erstgeburtsrecht geklaut. Und so weiter. Also ich will nicht sagen, dass du da auch dazugehörst, aber solltest du Bedenken haben, dass Gottes Liebe für dich nicht reicht, weil du irgendwo einen kleinen Flecken hast, der nicht so hell ist, sei eingeladen. Sei eingeladen. Gott vergibt gerne, er empfängt dich mit offenen Armen, er begegnet deinen Bedürfnissen und nimmt dich an als sein Kind. Sei mutig. Tret heraus, tret ihm entgegen und sag, Gott, hier bin ich, so wie ich bin. Ich habe gehört, du liebst mich und du nimmst mich an, so wie ich bin. In ihm leben und weben und sind wir. Das ist etwas, wo ich mir denke, wir können ja gar nicht ohne ihn. Der Lebensentwurf auf dieser Erde ist so, dass er die Liebe ist und wir in ihm leben, weben und sind. Du kannst dich da rausschneiden, raustrennen, ignorieren, verweigern, umdrehen, weggehen. Das Konzept bleibt. Wir sind dazu designed, geschaffen, gemacht, in ihm zu leben, zu weben und zu sein. Wenn es dann heißt, ja, immer nur abhängen wie am Weinstock, ja, ist er auch fade, ist er ganz nett. Aber irgendwann, man muss doch mal was tun, heißt es dann, ohne ihn können wir nur die leichten Dinge tun. Wie war das? Nichts. Wie viel ist nichts? Überhaupt nichts. Also so viel wie gar nichts, noch viel weniger wie gar nichts. Ohne ihn können wir nichts tun, was von Relevanz ist. Es heißt ja nicht, dass wir nichts tun könnten. Und ganz ehrlich gesagt, selbst als Christen mühen wir uns ja beständig, was zu tun. Sozial engagiert zu sein, in der Gemeinde engagiert zu sein, im Beruf engagiert zu sein, das auszustrahlen, wo wir denken, dass Gott irgendwie möchte. Und dann stellst du irgendwann fest, dass du erschöpft bist. Dass deine Lebensenergie zur Neige geht und du denkst, was habe ich jetzt Nachhaltiges, wie man heute sagt, geschaffen, gemacht. Und da holt uns Gott wieder ab an so Punkten. Oder umgekehrt, manchmal lässt das zu, dass du an so einen Punkt kommst. Ich dachte auch eine Zeit lang, ich diene dem Herrn in meiner Arbeit, das ist mein Feld, was es ja auch ist. Und ich engagiere mich. Was geht? Und dann war es so, dass wir auf Dienstreise waren in Spanien. Ich durfte da mithelfen, eine neue Fertigungslinie aufzubauen. Wir sind da fast alle Wochen hingefahren. Irgendwann war ich der es verantworten durfte und bin da fast wöchentlich runtergedüst, raufgedüst, runtergedüst. So, vor Weihnachten war es dann, dreitägige Besprechung. Und der Ton in der Besprechung war jetzt alles andere als heilig und gottgefällig. Also da darf ich mich mit reinnehmen. Irgendwann bist du an Grenzen dessen, was du an Freundlichkeit leisten kannst. Ja. Ja, irgendwann siehst du und erkennst du, das bin ich. Oh weh, oh weh. Ich kann euch sagen, das war nicht der beste Eindruck, den ich dort hinterlassen habe. Ihr könnt jetzt sagen, ja, die anderen waren auch nicht freundlich, aber es geht ja da um mich. Dann gehe ich zum Flughafen, wir steigen ein, es war der 23.12. oder 22. Der letzte Flug von Madrid nach München und ich denke mir irgendwann, da muss ich jetzt rein. Okay, alles gut. Sind drin, wir setzen uns hin, der Flieger fliegt los, alles bestens. Und nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten, sticht's da rein und hinten durch Schulterblatt wieder raus. der Arm zerrt und dehnt und macht und tut und mir wird weiß und so weiter. Und dann dachte ich mir, oh, schwierig. Da habe ich mir, okay, jetzt gehst du zur Stur, das fragst du wenigstens nach Wasser. Ja, die bin nach hinten, die hat mir Wasser gegeben. Sag ich, darf ich mich kurz setzen? Ja, ja, alles klar. Sag ich, haben Sie vielleicht was gegen Herzschmerzen? Na, sagt die, ja, sind Sie Herzpatient? Ja, ich bin doch kein Herzpatient, hallo? Na, okay, dann darf ich Ihnen auch nichts geben. Und dann stelle ich fest, oh, mit dem Wasser hört das nicht auf, kann trinken, was ich will, das wird immer schlimmer. Ich werde grisslich vor den Augen und der Schmerz, der, okay. Und dann kam es wie im Film. Hier spricht der Kapitän Nuschel, ist hier eventuell ein Arzt an Bord? Ja, der hieß nicht Nuschel, aber ist wurscht. Und dann kam da tatsächlich einer angetrappt, ein amerikanischer Arzt, langen Bart, Pferdeschwanz, graue Haar. Denkst du, oh, oh, irgendwas umhängen. Denkst du, oh, genau. Genau, denkst du dir, okay, ist jetzt egal, ne? Dann sagt er, haben Sie Magenschmerzen? So, ja. Haben Sie Stress? Ja, schon. Wo tut's denn weh? Ja, da vorne sticht's hinten und da raus, der ganze Arm ist halb taub. Sagt er, ah ja, okay, ja, das ist klassischer Herzinfarkt, bei Männern ist das normal, wenn man so eingespannt ist. Sag ich, super, wunderbar. Also ich habe nicht mehr viel gesagt. Ich lag dann da hinten in der Ecke, die haben mir dann die Atemmaske gegeben. Er hat noch versucht, den Blutdruck zu messen und stellt fest, der Blutdruckmesser an Bord, der ging nicht, der war kaputt. Also wusste man nicht so recht, was los ist. Der Kapitän hat dann nur noch fragen lassen, pressiert's? Wollen Sie gleich irgendwo landen oder wollen wir fertig fliegen? Da dachte ich mir, jetzt sind wir über Frankreich, bis meine Familie hier nachkommt. Das dauert, dachte mir, das ist ein Risiko, wer weiß, aber ich will nach Hause. Ja. Dann sind die da wirklich im Sturzflug nach München rein. Die haben hinten die Tür aufgerissen, wie wir gelandet sind, sind die Sanitäter rein, haben mich verkabelt, geschaut, ob ich transportfähig bin. Und haben mich da hinten rausgeschleppt. Der Rettungswagen stand bereits unter der Tragfläche da rein. Und dann liege ich da drin und denke mir, jetzt war ich so engagiert. Ich dachte, das ist mein Job für den Herrn. Oder mit dem Herrn. War es doch bloß meiner. Oder wie ist das jetzt? Ich wollte doch dem Herrn in dem Umfeld dienen, in dem ich hier unterwegs war. Engagiert bis zum Umfallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann liege ich da, gucke über meine Fußspitzen hinweg und auf einmal verengt sich mein Gesichtsfeld. Wird immer dunkler und irgendwo in der Mitte bleibt noch ein kleines Loch. Dachte ich mir, Gott, ich wollte doch noch. Ich wollte doch noch mit dir so vieles erleben, mit meiner Familie. Ich wollte doch noch so viele gute Dinge tun. Wo bist du? Warst es jetzt? Was soll da draus werden? Und er sagt, ich bin da, ich bin bei dir. Das Sichtfeld öffnet sich wieder und ich liege dann dort und dann fangen die ganzen normalen Themen an, fragt die Ärztin neben mir, haben Sie noch Schmerzen? Dann sage ich, ja, also unendlich. Und dann sagt sie, ja, ich kann Ihnen nicht mehr noch mehr Morphium geben. Also es war herausfordernd. Und auf einmal denkst du, das Leben, das gelaufen ist, dachte ich, war super. Ich habe alles gemacht, was zu machen war, was ich dachte, was gut ist. Aber ich habe auch viel selber gemacht. An vielen Stellen bin ich abgebogen. An vielen Stellen dachte ich mir, okay, die Baustelle, das ist meine, das catchen wir uns, das reißen wir durch. Für meine Ehre, wenn alle sehen, wie ich das schaffe, dann sind sie auch stolz auf mich und auf Gott. Weit gefehlt. Ich durfte lernen, dass es ausreicht, das zu tun, was Gott mir ins Herz gibt zu tun. Ich durfte lernen anzunehmen, dass wenn dieses Bühnenbild hier umgebaut wird, es seine Sache ist. Ich darf mich drin ausruhen, zu sagen, und wenn es stürmt und ich aus dem Nest fliege, trägt er mich. Und wo ist dann die Gemeinschaft? Wo ist das Miteinander? Wo ist das, was mir so viel Freude macht? Da sagt er, ich trage dich, breite du deine Flügel aus. Mein Wort, mein Geist, meine Gemeinschaft, sie beleben dich. Und dann komme ich zurück auf die Liebe Gottes und stelle fest, wenn ich drauf schaue, sie war schon immer da. Auch dort, wo ich noch meine Wege ging, bevor ich ihn kennengelernt habe. Seine Liebe ist vorausschauend. Da, wo wir noch Sünder waren, hat er bereits die Lösung gebracht, damit wir errettet werden durch Jesus. Seine Liebe ist überfließend. Er spart nicht. Nicht jetzt, nicht später, komm morgen wieder. Ich bin der, der da ist. Ich bin bei dir. Ich liebe dich, mein Kind. Um seiner vielen Liebe willen liebt er uns. Er ist hingebungsvoll und aufopfernd. Durch Jesus, der für uns gestorben ist. Wir haben es nötig gehabt und haben es nötig, ans Kreuz zu gehen. Und er tat das für uns und wir dürfen es stellvertretend annehmen. Und nicht, dass wir hier einfach noch ein bisschen netter, besser weiterleben, sondern er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht irgendwann durch Qualifying erreicht, sondern hat. Schlag ein in die ausgebreiteten Hände Jesu, nimm ihn an und du hast das ewige Leben. Die ewige Gemeinschaft mit dem Gott, der dich geschaffen hat, der dich unendlich liebt und dich niemals verlassen und versäumen wird. Manchmal denken wir, wenn wir wieder so im Dschungel unseres Daseins sind, ja Gott, hast du das vielleicht doch nicht so gemeint? Jetzt habe ich wieder irgendwas angestellt und die uns wohlbekannten Muster, Tat und Sühne, schlechte Sachen erfordern Bestrafung oder wie auch immer wir erzogen worden sind, manche sagen sozialisiert worden sind, packen wir das Ganze in die Beziehung mit Gott. So ist Gott nicht. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass die Welt gerichtet wird, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Mit Jesus gehen wir durch das Gericht hindurch, weil er für uns eintritt vom Vater. In ihm erlangen wir die Gerechtigkeit, die uns fehlt, damit wir vor Gott gerecht sind. Liebe Gottes bewegt im Herzen und macht lebendig, ohne irgendwas dazu zu tun können. Damit wir, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht sind, rettet uns seine Gnade. Er ist der, der uns das Leben schenkt, das uns fehlt. Er macht lebendig im Hier und Heute, im Morgen und in Ewigkeit. Dann fragt man sich, Gott, warum tust du das eigentlich? Wir sind ja Geschöpfe, du könntest mit uns verfahren, wie du willst. Und eigentlich wäre es ja unser Schicksal, wenn du sagst, mit der Menschheit, so wie die drauf ist, die passt nicht zu mir. Er ist zukunftsorientiert mit seiner Liebe. Denn er sagt, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte uns erweist durch Jesus Christus. Er ist der, der aus sich heraus handelt. Er ist der, der mit seinem ganzen Selbst uns begegnet und sagt, mein Kind, guck mich an, so bin ich wirklich. Ich liebe dich. Meine Absicht ist, nicht dich zu verurteilen, sondern mit dir ewige Gemeinschaft zu haben. Ich will mit dir zusammen sein im Hier und Heute und in der Ewigkeit. Manchmal fällt es uns dann schwer, das wieder anzunehmen und zu erkennen. Aber in Jesus aufs Kreuz zu gucken und zu sagen, Gott, wo bist du? Und du schaust dahin und stellst fest, Er ist da. Oftmals denke ich mir, ist es ja gar nicht die Frage, Gott, wo bist du? Er hat ja die Frage beantwortet, wenn wir in irgendeinem schwierigen Thema drinstecken. Es ist ja eigentlich die Frage, die Gott stellt. Und das war eine der ersten Fragen an die Menschheit. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Es war nicht Gott, der sich jetzt nicht mehr ausgekannt hat in dem, was er geschaffen hatte. Und irgendwie waren ihm die zwei Menschen abhanden gekommen. Und da dachte ich mir, jetzt gehe ich mal fragen. Vielleicht hat sie jemand gesehen, irgendwelche Tiere. Ihr wisst ja, wo die hin sind. Ja, Gott wusste doch ganz genau, wo die beiden stecken. Aber sowas von ganz genau. Ich denke mir oft, er stellt sich diese Frage oder hat diese Frage uns gegenüber ausgesprochen, um uns zu fragen, Mensch, wo bist du gerade? Was machst du? Was hast du gemacht? Bist du bei mir oder gehst du deine eigenen Wege? Bist du dir bewusst, wo du gerade bist? Willst du da bleiben? Willst du zurückkommen? Willst du mit mir gehen? Sollen wir das wieder gerade biegen, was so passiert ist? Und Gott hat es damals aus dem Stand schon gerade gebogen, wenn man das so sagen darf. Es ist weniger ein Biegen, sondern ein komplett neu aufstellen. Er hat damals schon gewusst, Jesus, du machst es. Du wirst der sein, der das wieder hinkriegt, damit die, die es vermasseln, nach wie vor Gemeinschaft haben dürfen und können mit mir. Deshalb habe ich sie geschaffen. Da sagst du vielleicht, ja, ist jetzt nicht so lustig, wenn man ertappt wird. Ja, weiß es schon. Hab den Mut zu sagen, Gott, hier bin ich. Bin wieder in das Wasser fast gefallen. Bin wieder reingetreten, im Schlamm feststecken geblieben. Bin leicht abgebogen. Da wurde es holprig, jetzt ist was passiert, was zerbrochen. Hilf mir, sei mir als Sünder, als der, der dein Ziel nicht erreicht, gnädig. Vergib mir und nimm mich wieder an. Warum geht es? Von uns aus gesehen. Weil wir ihn kennen und immer mehr kennenlernen dürfen in diesen Situationen. Der Petrus war ja mit ihm auch ganz schön viel unterwegs. Man möchte meinen, der hätte es relativ bald kapiert gehabt, wer er ist, mit wem er da unterwegs ist. Und trotzdem hat er braucht, bis er gesehen hat, hoppala, ich habe es nicht geschnallt, wer er ist, aber jetzt erkenne ich es. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hat er das von sich aus erkannt? So im Fischer-Bordbuch gelesen, da unten Punkt 5, wenn du Gäste mitnimmst, guck mal, ob nicht Gott so dir begegnet. Wie auch immer. Jesus sagt zu ihm, glücklich bist du, Petrus. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Auf Deutsch gesagt, cool, Petrus. Da bist du jetzt wirklich nicht selber draufgekommen, obwohl du dich die letzten Jahre so angestrengt hast und gemeint hast, du hättest schon was kapiert. Sondern mein Vater im Himmel hat dir das offenbart. Das heißt für mich, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gott an den Stellen, wo wir blind sind, wo wir Jesus vielleicht noch gar nicht erkannt haben, nicht in dem Maße, wie er uns begegnet, sehen. Wir brauchen ihn, weil von uns aus sind wir blind und taub auf allen beiden Ohren und Augen. Herr, öffne uns die Herzen, damit wir sehen. An anderer Stelle empfiehlt er den sogenannten Selbstgerechten in Laodicea, die von sich aus sagen, engagierte Christen, die von sich aus sagen, wir haben es. Jetzt haben wir es gecheckt, weil der Wohlstand, in dem wir leben, beweist, dass Gott lebt und wir es drauf haben. Wir sind reich. Wir wachsen in unserem Reichtum. Schauen wir mal so in unser Umfeld. Schlecht geht es uns nicht. Und was sagt der Herr? Du bist ein Elender. Und das, nachdem wir dir so lange gedient haben, Gott. Du siehst doch, wie die Gemeinde floriert in Laodicea. Sagt er, du bist ein Elender, ein Armer. Du bist blind. Kauf dir geläutertes Gold von mir, damit du nicht bloß und nackt dastehst, und Augensalbe, damit du siehst. Wir haben es notwendig, ihm wirklich zu begegnen und nicht auf das zu gucken, was das Ergebnis seiner gnadenvollen Hinwendung zu uns ist. Gute Versorgung, Wohlstand, Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist das Ergebnis seines Segens an uns, aber nicht die Basis dessen, dass wir sagen können, wir haben es drauf. Er ist der Geber aller guten Gaben, nicht wir die Erzeuger unseres Wohlstands. Wenn nun Gottes Liebe in uns wirksam ist, was machen wir jetzt damit? Ja, wir freuen uns natürlich erstmal, ne? Also, wie gesagt, morgens, wenn du aufstehst, sei gewiss, Gott steht neben dir und sagt, der Jürgen wacht auf, cool. Ich freue mich so über den. Super. Dann denk dran, dass das ernst gemeint ist. Er freut sich über dich, er liebt dich. Und das kann Motivation sein, sowas mit in den Tag zu nehmen. Und dann könnte man es auch nicht unbedingt nur für sich behalten. Wie hat die Maria Brian mal gesagt, wenn du erlöst bist und dich freust, dann informiere auch dein Gesicht, damit es auch andere sehen können, dass Gott in dir lebt. Gell? Also wenigstens das. Das heißt, so kannst du als stiller Jünger, als geheimer Jünger Jesu in deinem Umfeld evangelisieren und Gott ausstrahlen, weil er in dir lebt und dein Gesicht das mitteilt. Ein Kollege von mir hat einmal gesagt, ja, wir merken schon, dass du irgendwie anders bist. Wir wundern uns, woher du die Kraft nimmst. Also, ja, woran merkst du das? Ja, eigentlich bist du meistens gut drauf und irgendwas strahlt. Es ist nicht mein Verdienst. Und es gibt Grund genug, nicht so freundlich zu gucken. Aber die Frage ist, lege ich diese Gründe am Kreuz ab? Und das morgens schon. Will ich der sein, der morgens jammert und sagt, oh, schon wieder ein mühseliger Tag vor mir. Herr, du siehst, es zwickt, es kracht, es knackst, die Probleme, die mir sofort durch den Kopf durchschießen, was heute wieder alles zu tun ist. Ich schmeiße meinen Computer an, ich packe mein, wie heißt das, das Wischpad da aus? Tablet, jetzt haben wir es. Siehst du, einer wusste ich doch, der ist dabei, der es kennt. Okay, wunderbar. Und dann stürze ich mich rein und check mal alles, was so los ist in der Welt. Und das ist mein morgendliches Frühstück. Und dann bin ich voller Sorgen, die das Wort Gottes, wie auf dem Acker, das da aufgehen will, erdrücken. Da bin ich voller Angst über die möglichen Dinge, die auf uns zukommen oder mich zukommen. Und dann verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus, sage, ja, ich weiß, Gott ist gut, aber ob er es wirklich ist, naja, sieht man ja, was abläuft, wo ist er denn? Und er sagt, ich bin da. Ich habe diese Welt geschaffen. Sie wird nicht vergehen ohne mein Einverständnis. Sie liegt in meiner Hand und alles, was da drin ist, jeder Sperling, jedes Haar, das hier durch diesen Erdkreis läuft, kenne ich. Und da passiert nichts, ohne dass ich da drin nicht bin. Ich weiß, dass wir unsere nette Welt aufrechterhalten wollen. Bin ich auch dafür. Bin einer, der mag es gern kuschelig auf der Ofenbank. Und draußen regnen, okay, kein Problem. Aber die Frage ist schon, Wenn die Flut steigt, wie viel gehen da unter? Wenn es dunkel wird, wie viel Licht ist da draußen? Wir können uns die Tage, ich sag's mal, vielleicht ein bisschen plakativ, unsere Gedanken, unser Herz vollmüllen mit den Dingen der Welt, versäumen es, unsere Gedanken zu erneuern an seinem Wort und wundern uns, warum uns das ein oder andere einholt oder wir Gott nicht mehr sehen oder nicht sehen, wenn er uns begegnet. Nur den Kopf in den Sand zu stecken, auf der einen Seite, ist bestimmt nicht unser Thema. Und außerdem, wenn man so einen Vogelstrauß anschaut, der den Kopf im Sand hat, das ist keine gute Figur, die der abgibt. Haufen Federn auf drei Stützen, wo du nicht weißt, wo vorne und hinten ist. Also kein Anlaufpunkt, kein Leuchtturm in der Finsternis. Und die besten Sachen sind ja die, wenn wir es glauben, dass draußen der Böse umhergeht und wir vorsichtshalber schon mal drin bleiben. Drin in uns selbst, mitheulen, alles ist schlecht. Und keine mehr die Hand reichen können, weil wir Angst haben vor dem Nächsten. Natürlich ist es manchmal nicht lustig, weil man sich öffnet. Wenn Gott aus einem rausguckt, dann hast du dein Herz aufgemacht, bist du verletzlich. Aber wir dürfen mutig sein, weil er uns schützt, die Menschen zu sehen, wie er sie sieht, die uns täglich, ob in S-Bahn, U-Bahn, Arbeit, wo auch immer, am Telefon begegnen. Dazu möchte ich euch ermuntern, dass wir eine Außenwirkung haben, die dir entspricht, geprägt durch Jesus, der in dir ist und wirkt in der Situation in dir drin, damit es nach außen ausstrahlt. Wenn hier jemand reinkommt, dann könnte er erkennen, dass hier Gott lebt, an dem, welche Ausstrahlung wir haben, weil Gott in uns lebt und wie wir miteinander umgehen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ernsthafte Liebe. Im Sinne von, ja, ich weiß, Christoph, ich nehme gleich mal her, Christoph ist ein netter Kerl, aber er hat auch seine Ecken und Kanten. Da sagt der Christoph zu mir, ja, Christian, ich habe dich auch gern, aber du hast auch deine Ecken und Kanten. Und in Jesus und so, wie wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir uns unheimlich lieb. Stimmt's? Amen. Cool. Manchmal tun wir uns schwer, Liebe auszudrücken. Und dem Petrus ging es genauso. Jesus fragt ihn, Petrus, hast du mich lieb? Nee, liebst du mich? Sowas. Liebst du mich? Sagt der Petrus, ja klar, Jesus, ich mag dich. Sagt der Jesus, nee, Petrus, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich mag. Bayerischer Kontext, okay? Aber er versteht es. Da ist ein Unterschied. Und dann fragt ihn Jesus halt nochmal, Petrus, liebst du mich? Und dann bricht er zusammen und sagt, Jesus, du weißt, wie sie mir ausschaut. Du weißt, wie ich dich lieb habe. Und da wird er ehrlich vor Jesus. Und Jesus nimmt ihn an. Und was sagt er da drauf? Weide meine Schafe. Auf der Ehrlichkeit des Herzens baut Gott den Auftrag an uns. Folge du mir nach, ist das, was dann kommt. Aus der Gemeinschaft mit Jesus und der Ehrlichkeit der Herzen im Umgang miteinander folgt der Dienst und die Berufung und die Nachfolge, die er für uns hat. Was ist nun sein Auftrag an uns, die wir gerne aktiv sein wollten? 5. Mose 10, 12. Und nun, mein Volk, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf all seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und darin, denke ich, kann man zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen und sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille in meinem Leben und das derer, die mir begegnen. Strahle du in mir auf dass du verherrlicht wirst und viele Menschen dich kennenlernen. Ich würde gern beten. Die Stadt ist voll mit Menschen, gerade jetzt. Und ich denke, München hat auch als Stadt eine Berufung, Gottes Licht auszustrahlen und die Menschen zu erreichen. Himmlischer Vater, ich danke dir ganz herzlichst, dass du uns so liebst, dass du uns angenommen hast, so wie wir sind, dass du uns nicht bleiben lässt, wie wir sind, dass wir werden dürfen in dir zu dem, wie du uns geschaffen hast. Ich bitte dich, dass dein Licht in uns aufstrahlt, aus uns herausstrahlt, nicht wir, sondern du ausstrahlst und die Menschen um uns erreichst, dass viele dich kennenlernen. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen, um deinen Schutz und deine Fürsorge für all die Menschen, die jetzt in dieser Stadt sind, gerade besonders an dem Fest hier, dass du die Stadt umgibst mit deinem Schutz, mit deinem Frieden. Wir unterstellen sie deiner Autorität und Herrschaft. Vater, komm du und fülle dieses Land, diese Stadt mit deiner Gnade und Liebe und schenk Umkehr und Buße und Vergebung durch dein Blut, Herr Jesus, dass die Menschen annehmen. Klopf beim jeden Einzelnen an. Und ich weiß, du machst es, du lässt keinen verloren gehen. Dass du an jeder Herzenstür anklopfst und die Menschen dich erkennen und sich für dich öffnen und ihr Herz dir in deine Hand geben. Vater, so halt deine segnende Hand weiter über uns, leite und führe uns und ja, bring uns zu dem Ziel, das du hier mit jedem Einzelnen in der Gemeinde und für diese Stadt hast. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.